Radio 1.
Let's just not google it. Lass es uns nicht googeln. Ein ziemlich verwegener Vorschlag, wenn in einem Gespräch unklar ist, wie diese eine Schauspielerin nochmal hieß oder ob das Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt nur 1982 oder 1983 war. Historische Fakten, journalistische Berichte, der Weg zum nächstgelegenen Bäcker. Google strukturiert unser Denken und unser Handeln und das seit 25 Jahren. Am 4. September 1998 haben die beiden Informatiker Sergey Brin und Larry Page ein Verfahren entwickelt, das besonders häufig verlinkte Seiten rankt, also in eine Ordnung bringt. Über diese Geschichte sprechen will ich mit Dirk Lewandowski. Er ist Professor für diese Suche und für das Finden von Informationen an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Und er ist Autor des Buches Suchmaschinen verstehen. Schönen guten Morgen, Herr Lewandowski.
Guten Morgen.
Wie ging das da los am Ende des letzten Jahrtausends in dieser Garage in Kalifornien? Was war die Idee dieser beiden Informatiker, die damals ja gerade so Mitte 20 waren?
Die grundlegende Idee war, dass man aus der Struktur des Web, also wie die Seiten untereinander verlinkt sind, Informationen über die Qualität dieser Seiten gewinnen kann. Mhm. Das bedeutet, wenn Sie einen Link setzen auf eine andere Website, dann sagen Sie ja eigentlich, das ist irgendwie interessant oder das ist gut, was da steht. Und wenn man das in der Masse auszählt, dann kann man sagen, bestimmte Seiten sind besonders populär und daraus ableiten, dass die besonders gut sind. Jetzt wäre, wenn das System so einfach wäre, wäre es relativ leicht zu manipulieren. Denn wir bräuchten einfach nur viele Links setzen und schon wäre unsere Seite, die wir verlinken, oben. Und die Idee war nun, dass eben nicht jeder Link, also jede Stimme, gleich viel zählt, sondern dass die Links ihrerseits wieder nach ihrer Wertigkeit berechnet werden. Das klingt jetzt erstmal kompliziert, ist aber an einem Beispiel relativ einfach zu erklären. Wenn Sie eine Seite haben, die schon populär ist, also beispielsweise eines der großen Nachrichtenmagazine, und das verlinkt auf eine Seite extern, ist dieser Link wichtiger, als wenn ich es von meinem privaten Blog aus mache.
Also Häufigkeit und Relevanz werden da in Verhältnis gesetzt. Wann ist dann die Werbung ins Spiel gekommen? Also dieses Geschäftsmodell, die Idee mit Werbung, Geld in die Kasse der Suchmaschine zu spülen.
Genau, also die Idee, dass Werbung die Suchmaschinen finanziert, die ist schon relativ alt. Das gab es schon Mitte der 90er Jahre. Das haben andere Suchmaschinen auch gemacht. Und Google hat auch nicht die Idee gehabt, dieses speziellen Werbemodells, sondern hat es übernommen und sehr gut ausgebaut und hat dann angefangen, Werbung zu platzieren, die eben kontextbasiert ist und textbasiert ist. Das heißt, die Werbung wird als Ergebnis auf eine Suchanfrage ausgegeben. Sie geben was ein und die Werbung wird, wie ein anderes Ergebnis auch, angepasst an die Suchanfrage. Also das heißt, die Werbung passt schon mal zu dem, was Sie interessiert. Und das Zweite ist, dass die Werbung eben nicht grafisch aufdringlich ist oder blinkt oder was auch immer, sondern das ist quasi Text und sieht eigentlich erstmal aus wie ein Suchergebnis. Und durch die Relevanz der Anzeigen und die Vermischung von regulären Ergebnissen und der Werbung, die Werbung steht vor den Suchergebnissen, aber die Nutzer können in der Regel nicht auseinanderhalten, was Werbung ist und was nicht.
Weil es in der Optik sehr ähnlich und dicht beisammen ist.
Es ist sehr ähnlich, es ist klein als Anzeige gelabelt, aber wir haben in Studien festgestellt, dass die weitmeisten Deutschen es einfach nicht verstehen, das zu unterscheiden und auf Werbetreffer klicken in der Annahme, es wäre ein richtiges Ergebnis.
Jetzt ist Google ein Monopolist. Mehr als 90% aller Suchanfragen laufen über dieses System. Das heißt ja natürlich, dass kein Unternehmen der Welt so gut weiß wie Alphabet, also das Unternehmen hinter Google, was die Menschheit interessiert und worüber sie nachdenkt.
Ja, das ist in der Tat richtig. Also aus dieser Menge der Suchanfragen und auch der weiteren Interaktionen, es sind ja nicht nur die Suchanfragen, sondern auch welche Ergebnisse man anklickt, wie viel Zeit man verbringt, diese Ergebnisse zu lesen und so weiter, kann man natürlich sehr stark ableiten, was Menschen interessiert. Auf der einen Seite aggregiert für die Masse der Menschen oder regional zum Beispiel auch, aber natürlich auch für einzelne Personen, sofern die eingeloggt sind mit einem Google-Profil.
Jetzt hat Google natürlich unsere Art, Informationen zu suchen, verändert. Ich habe ja gerade die Zahl schon genannt, über 90% aller Anfragen laufen über dieses System. Hat diese Technologie auch unsere Art zu denken verändert?
Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, man muss zuerst mal sagen, dass es uns natürlich enorme Möglichkeiten aufgetan hat, nach Informationen zu suchen. Wenn wir auf die Zeit vor der Websuche gucken, und da war eben dann Google relativ früh mit dabei, dann hat man ja große Schwierigkeiten gehabt, an Informationen ranzukommen, wenn man recherchiert hat. Und erstmal ist es eine tolle Sache, dass wir das alles inzwischen recherchieren können, dass wir das eigenständig machen können.
Es gibt ja Suchmaschinen, die sagen, wir arbeiten datensparsam, ihre Anfragen werden bei uns nicht gespeichert. DuckDuckGo zum Beispiel oder Startpage, was halten Sie von denen?
Also erstmal ist der Ansatz natürlich interessant zu sagen, wir machen das ohne die Datenspeicherung. Man darf aber nicht vergessen dabei, dass das eigentlich keine eigenständigen Suchmaschinen sind, sondern sind Suchportale, die auf die Ergebnisse von anderen Suchmaschinen zurückgreifen. Und da wir eigentlich nur zwei große Suchmaschinen haben, nämlich Google oder Bing, werden Ergebnisse von einer dieser Suchmaschinen angezeigt. Also es bedeutet, dass Startpage zum Beispiel keine Daten von den Nutzenden sammelt, was für die einzelne Person natürlich gut ist, im Hintergrund aber eine Suchmaschine steht, die sehr wohl die Daten sammelt und natürlich dann quasi mittelbar werden diese Daten wieder bei Startpage auch ausgenutzt.
Jetzt kommt ja der nächste große Umbruch, beziehungsweise er ist schon da. Was machen jetzt die großen Sprachmodelle, die wir so landläufig als KI subsumieren, was machen die jetzt mit Google und mit Alphabet?
Also ich sehe es so, dass wir eigentlich schon länger auf einem Weg sind und der ist weg von diesen Listen von Ergebnissen, wo man sich dann was rauspickt, was einem gefällt oder was einem relevant erscheint, hin zu direkten Antworten auf Fragen. Und das ist ja eigentlich auch erstmal eine vernünftige Sache. Ich habe eine Frage, möchte die beantwortet haben. Warum soll ich den Umweg gehen, dass ich erstmal durch Dokumente mich blättern muss? Und jetzt haben wir eben mit den großen Sprachmodellen eine neue Art von Verfahren, die Antworten generieren können. Und das im Prinzip in einen schönen Text fassen können. Die Frage, die dahinter steht, ist, inwieweit der Anspruch von Suchmaschinen ja tatsächlich, also es klingt jetzt vielleicht sehr hochgestochen, wahre, richtige Informationen den Nutzenden zu liefern, inwieweit der durch diese Sprachmodelle erfüllt werden kann. Wir kennen dieses Problem der Halluzinationen bei Sprachmodellen, wo quasi Sachen erfunden werden. Das sollte natürlich bei einer Suchmaschine nicht passieren, wo ich mich auf die Ergebnisse verlassen möchte. Deswegen sehen wir im Moment eigentlich, dass das eine relativ geringe Nutzung noch von den Sprachmodellen, von den Fähigkeiten der Sprachmodelle ist, was in den Suchmaschinen eingebaut wird. Nichtsdestotrotz ist es natürlich für die Nutzenden eine große Erleichterung.
Dirk Lewandowski ist Professor für das Suchen und das Finden von Informationen an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg und Autor des Buches Suchmaschinen verstehen. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Sehr gerne.
Und falls Sie zu Hause oder unterwegs gerade rumgoogeln, Misstrauensvotum Helmut Schmidt, kann ich Ihnen weiterhelfen. Das war im Oktober 1982.